Das Schicksal hat hart zugeschlagen. Wir lernen damit umzugehen, lecken die Wunden, richten uns neu aus. Das Leben geht weiter. Dennoch kommt die Vergangenheit immer wieder in unsere Gedanken. Muss das so sein? Ist das vielleicht sogar gut? Oder ist das Karma? Wird das mal besser? Was kann ich tun? Keiner hat einen Rat. Niemand weiß eine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen zu Folge 34 mit dem Titel Noch ein Haar gefunden. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Folge 34 von Ein Fall für Schamanski. Dies ist eine ganz besondere Folge und das Thema liegt so seit einigen Tagen und Wochen in der Luft. Es hat etwas damit zu tun, dass wir jetzt auf das Jahresende zugehen. Ich spreche diesen Podcast ein. Heute ist Sonntag, also wir sind noch 2 Tage entfernt von Silvester. Und auch in Instagram und auf Facebook sehe ich, dass viele Menschen sich gerade sehr bewusst vorbereiten auf diesen Jahreswechsel. Und wenn du auch dazu gehört, finde ich das einfach ganz, ganz große Klasse. Denn es ist eine wunderbare Gelegenheit, jetzt zum Jahresende einerseits zurückzuschauen in Dankbarkeit und das, was war, zu würdigen und gleichzeitig eben auch loszulassen. Und je mehr wir loslassen, umso mehr Raum schaffen wir natürlich auch für Neues. Dies ist eine besondere Folge, weil vielleicht bist du schon etwas länger dabei. Ich bin im Mai diesen Jahres gestartet mit diesem Podcast und er hat ja den Titel Ein Fall für Schamanski. Ich erzähle eben Geschichten aus meinem Leben, Episoden oder Begebenheiten, die alle einen wahren Ursprung haben. Und der rote Faden ist so, dass ich eben entweder Fälle, tatsächliche Fälle für andere Menschen lösen durfte in meinen verschiedenen Professionen oder eben das Leben mir Aufgaben stellte, die ich die ich auch lösen durfte, um weiter zu wachsen. In meiner Philosophie, in meinem Erleben besteht das Leben eben auch mal zu genießen und Dinge sozusagen so abzuleben oder abzufeiern. Aber erleben heißt für mich wirklich zu wachsen durch Situationen, die vorher nicht so geplant waren oder gar nicht geplant waren. Also diese Überraschungen, die mir das Leben bietet und denen ich mich dann stelle, auch wenn mir die Luft fast stehen bleibt und das Herz bis zum Hals schlägt, dann zu sagen, okay, das ist jetzt ein Zufall, das fällt mir jetzt vor die Füße und da gehe ich jetzt einfach durch, egal wie. Und die ersten Folgen, vielleicht hast du die gehört, wenn nicht, dann ist jetzt vielleicht die Gelegenheit, nochmal zurückzugehen und dir die ersten Folgen anzuhören, denn in den ersten Folgen habe ich hinten dran immer noch mal so 5 bis 10 Minuten gesprochen über Schamanskis härtester Fall. Und an dieser Stelle bitte ich auch, dich wirklich mal hinzuschauen, ob du bereit bist, diesen Podcast jetzt zu hören. Also einmal ist es eine gute Möglichkeit, dich ein wenig vorzubereiten auf das, wo es heute darum geht, indem du die ersten Folgen dir vielleicht noch mal anhörst und dann schau mal, wo du stehst in deinem Leben. Und wenn es in deinem Leben vorgekommen ist, dass du einen lieben Angehörigen oder einen Freund verloren hast, der eben verstorben ist, dann ist vielleicht eine gute Gelegenheit, jetzt in dieser Stimmung zum Jahresende hin da etwas loszulassen. Wenn du noch nicht so weit bist, wenn du also noch in einem Trauerprozess bist und auch das ist dein gutes Recht und ich kann dich auch nur einladen, das zu tun, auch in diesem Prozess noch ein wenig verweilen möchtest, dann ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, diesen Podcast zu hören. Denn heute, das ist sozusagen ein Special, wo es den ganzen Podcast darüber geht, wie ich das gemacht habe, meinen härtesten Fall, den ich bisher in meinem Leben erlebt habe, zu lösen, nämlich mit dem Tod meiner Tochter, mit dem physischen Tod meiner Tochter Martha umzugehen und gleichzeitig eben diesen Weg zu gehen, zu dem ich angeleitet wurde und geführt wurde, sie, also ihre Essenz auf der sogenannten anderen Seite zu finden. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, doch den Trauerprozess zu durchleben, wenn ein Angehöriger verstirbt und den auf eine, ja, vielleicht etwas andere Art zu durchleben, auf eine etwas vielleicht vergessene oder verdrängte Art zu erleben, nämlich so, dass der Trauernde am Ende des Prozesses reicher ist als vorher. Darum wird es heute gehen. Und das war mal so, das war mal in und ist auch heute in vielen Traditionen noch so, dass da heftig getrauert wird. Kurz und heftig wäre vielleicht jetzt nicht richtig, es hat schon eine mittlere Dauer, doch danach ist es auch gut. Und das ist in der heutigen Zeit so ein bisschen verloren gegangen und deswegen erlebe ich leider in meiner Wahrnehmung, begegnen mir immer wieder Menschen, wo Angehörige schon vor vielen Jahren gegangen sind und wo die Zurückgebliebenen das immer noch nicht so richtig durchlebt haben und in ihrem Leben aus meiner Beobachtung eine Beschränkung erfahren. Und so ist in meiner Philosophie, in meinem Erleben, in meinem Denken, in meinem Leben und meinem Sein, so ist dieses Leben nicht gedacht. Wir sind hier in einer recht kurzen Zeit auf dieser Welt, also gemessen an dem, wie groß der Teil von uns ist, der auf anderen Ebenen verweilt. Und wenn wir berücksichtigen, dass da im Raum und Zeit nicht existieren, also da diese Endlosigkeit ist, während hier alles doch recht beschränkt und beengt ist, dann ist genau die Kunst, genau diese Beschränkung und Einengung eben nicht zu erleben, sondern hier ein Leben zu leben, in dem sich in jedem Moment die Zeit ausdehnt, in dem wir in jedem Moment diesen Reichtum in uns spüren, diese Fülle in uns spüren und dann nach außen bringen. Dafür ist dieses Leben gedacht. Und wenn dann einmal Phasen kommen, wo das nicht so ist, dann sind das Phasen, in denen wir und durch die wir lernen dürfen. Doch es steht nirgendwo geschrieben, dass diese Phasen unendlich gedehnt werden müssen oder sollten und dass es auch irgendeinen Vorteil hat. Ich schaue, wenn ich meine Trainings durchführen darf oder auch in Podcasts oder auch in kleinen Videos bei Instagram, dann schaue ich immer gerne hin, wenn ich etwas erklären möchte und dann schaue ich mir gerne in die Kindheit, um dann zu sagen, hey, du wurdest irgendwann geboren und du konntest nichts, du wusstest nichts, du warst ein kleiner Scheißer im wahrsten Sinne des Wortes. Und schau mal, wie du gewachsen bist in den ersten Jahren, was du gelernt hast und wie du gelernt hast. Und da gehörte zum Lernen natürlich auch dazu, im wahrsten Sinne des Wortes mal auf die Nase zu fallen. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Laufen. Du stehst auf als Kind und es ist der erste zaghafte Versuch und du fällst auf die Nase. Und das tut weh. Wahrscheinlich. Ich kann mich nicht so genau erinnern, aber ich denke mal, es tut weh. So, und du spürst diesen Schmerz und du weinst vielleicht auch, doch dann kommt etwas anderes in dir herauf. Und das ist dieser Wille, dieser unbewusst gesteuerte Wille, natürlich auch durch Chemie-Cocktails im Körper unterstützt, sagen, hey, steh auf, mach's nochmal, ich will so sein wie die anderen, ich will laufen. Und zack, kommt der zweite Versuch. Das heißt, da gehört eben auch dieses Fail dazu, auf die Nase zu fallen und dann wieder sich hochzurappeln. Das passiert vielleicht später. Du bist schon 25 oder 30 oder 35, du hast ein Unternehmen aufgebaut, du bist erfolgreich und es läuft und es passt alles und wumm, du scheiterst. Und zwar volle Kanne, mit Tempo 100 voll vor die Wand gefahren. Warum? Du hast ein paar Dinge in deinem Erfolg übersehen, du warst vielleicht noch zu sehr im Ego und jetzt gibt es diesen Knall, damit du eben zurückschaust, damit du korrigierst, daraus lernst und dann Neustart. Und da steht auch nirgendwo geschrieben, dass du in diesem Fail stecken bleibst, dass du sagst, ach nee, dann gehe ich doch wieder ins Hamsterrad und doch wieder lieber im Job suchen, ach nee, alles. Das gehört dazu, dieses Jammern und dann auf die Beine und ab geht die Post. Das ist das, was Menschen ausmacht, die in diesem Leben nicht nur als Kinder gelernt haben, sondern die da drin bleiben. Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Wie weit du dich diesem Prozess stellst und wie tief und wie intensiv, das bleibt jederzeit deine Entscheidung. Doch du kannst natürlich auch jetzt zum Jahresende die Gelegenheit nutzen, mal wieder zurückzuschauen und mal wieder zu sagen, okay, wo bin ich in diesem Jahr nicht vor die Wand gefahren und wo ist dennoch erkennbar, dass ich da etwas im nächsten Jahr verändern darf. Also so können wir uns dann tatsächlich Kummer und Leid ersparen, indem wir freiwillig reinschauen und sagen, okay, was kann ich besser machen? Wenn das nicht gelingt, dann steht es nicht an zu verzweifeln und am Leben zu zweifeln und an Gott zu zweifeln, wenn dann Dinge geschehen, die uns wirklich völlig den Boden unter den Füßen weghauen. Das ist dann das, was wir uns auf den Weg gelegt haben, um noch einmal kräftig zu lernen. Das ist das, was mir widerfahren ist, als im März 2015 ich die Nachricht bekam, dass meine Tochter Martha tödlich verunglückt ist. Das hat mir natürlich völlig den Boden weggerissen. Das war wie, ich war nicht mehr in dieser Welt. Und dann begann ein Prozess, ein langer Prozess. Ich habe den aufgeschrieben, da gibt es ein Buch darüber, vielleicht hast du das Buch schon gelesen, mit dem Titel Angekommen, wo ich einfach mal 4 Jahre lang in der Rückschau niedergeschrieben habe, wie ich so durch diesen Prozess geführt wurde, mit der Trauer umzugehen. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die ich da gewonnen habe, war, dass ich natürlich mich orientiert habe an dem, was ich so gehört und gelesen hatte und gesagt habe, naja, also ich glaube, mit 6 Wochen Trauerarbeit ist es nicht getan. Ich habe dann gemeinsam mit meiner zweiten Tochter entschieden, dass sie mir auch die Möglichkeit gibt, indem sie mein Geschäft übernimmt, dass ich mich mal ein paar Monate in diese Selbstreflexion begebe, in dieses Durchleben auch der Gefühlsqualitäten, die da hochkommen wollten. Also, dass ich mich dieser Trauerarbeit über einen längeren Zeitraum stelle. Ich hatte so mit 6 Monaten gerechnet. Nach 6 Monaten, ja, da war ich wieder ganz gut im Leben. Und es war aber letztendlich ein Prozess, der, na, ich würde mal sagen, 4 Jahre gedauert hat. Und das letzte Jahr, also dieses Jahr 2019, war dann das erste Jahr, in dem ich mich sozusagen außerhalb dieser Trauerarbeit befand. Und dass ich das so genau festmachen kann, das hat etwas damit zu tun, dass ich im Dezember letzten Jahres, also im Dezember 2018, eine Reise unternommen habe. Und wenn du magst, dann nehme ich dich heute mal mit auf diese Reise, um vielleicht, wenn du zu denen gehörst, die jetzt doch dabei geblieben sind, weil sie einen schmerzlichen Verlust eines Menschen erlitten haben, sagen wir oft an der Stelle, oder vielleicht ist es eben so, dass das nicht auf deinen Weg gelegt wurde, dann ist, glaube ich, diese Folge auch gut mal zu hören und zu nutzen, ist vielleicht der falsche Begriff, jetzt wirken zu lassen, wenn es um die Frage geht, Silvester, Zeit nach hinten zu schauen, loszulassen und danach nach vorne schauen und so ein richtig knalliges 2020 planen, wo ich mal in die Vollen gehe, wo ich mal mir Ziele setze, wo ich mal maximal supported werde, wo ich mal in meine Ressourcen gehe, wo ich mal richtig Neues wage, wo vielleicht große Umbrüche kommen. Also ich persönlich plane, ich brauche die gar nicht planen. Ich weiß, dass in 2020 mein Leben nochmal wieder auf den Kopf gestellt wird. Doch ich habe mich so oft neu erfunden oder erfinden müssen oder dürfen, dass ich inzwischen keine Routine darin habe. Mir geht der Arsch auf gut Deutsch auf Grundeis, doch das Grundeis ist nicht mehr so tief. Also ich weiß, da wird einiges kommen. Ich werde einiges, habe ich die Weichen gestellt. Durch anderes lasse ich mich überraschen, aber da wird noch mal was kommen und das darf für jeden und jederzeit so sein. Also raus aus diesen Beschränkungen, raus aus diesen Routinen. Und das gelingt am besten, wenn ich vorher zurückschaue und wenn ich lerne, loszulassen. Und loslassen ist oft ein Wort, was oft auftaucht. Das kannst du in vielen, wenn du in den Medien unterwegs bist, in den sozialen Medien unterwegs bist, da kommen oft so Posts und so Kacheln und so Filmchen zum Thema Loslassen. ich selbst habe auch früher in meinen Seminaren gesagt, naja, loslassen, weißt du, du musst etwas in die Hand nehmen. Dann habe ich das so physisch auch vorgemacht. Und wenn die Hand dann umdrehst und lässt das so rausfallen, das ist loslassen, dann kannst du die Hand umdrehen, kannst wieder aufnehmen. Ja, das ist ein wichtiger Schritt. Es ist allerdings doch noch ein bisschen zu einfach dargestellt. Es gibt Facetten oder Teile in diesem Loslassprozess, die wir manchmal noch gar nicht sehen und deswegen natürlich auch nicht berücksichtigen können. Und dafür ist, glaube ich, das ein gutes Beispiel, was ich jetzt hier eben in diesem Extremfall erleben durfte. Also kommen wir zu unserer Reise, ich sage schon unsere Reise, also ich nehme dich mit, zu der Reise, die ich letztes Jahr im Dezember unternommen habe. Ich bin nämlich nach Hawaii geflogen. Hawaii ist ein ganz besonderer Platz für mich. Und wenn ich von Hawaii spreche, dann spreche ich von, in Anführungsstrichen, meiner Insel. Und das ist Big Island, die ja auch den Inselnamen Hawaii hat, neben dem, dass die ganze Gruppe auch so genannt wird. Und für die Spirituellen unter uns, die Hawaiianer, die ursprünglichen Hawaiianer, glauben eben, dass das auch der Platz ist, wo das legendäre Lemurien seinen Raum hatte. Also von diesem Denke, von dieser spirituellen Denke ist da sehr viel auf Hawaii zu finden. Es gibt ja dort auch die Kahunas, die ich schon mal jetzt auch einführe, weil die werden gleich eine Rolle spielen. Also die Priesterinnen und Priester der alten Tradition, die auch heute noch auf der Insel zu finden sind und mit denen du heute noch in Austausch gehen kannst über diese alten Traditionen und Denkweisen. Also ich hatte bereits frühzeitig im letzten Jahr den Impuls, nach Hawaii nochmal zu gehen, habe dann auch die Flüge gebucht, mehr habe ich nicht organisiert und habe mich dann im Dezember dort reinfallen lassen. Und ich habe dir heute mitgebracht ein kleines Video, was ich auf der Insel während dieser Reise aufgenommen habe. Und ich mag heute die Audiospur davon mit dir teilen. Das ist eine Aufnahme. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich ja so ein Stativ aufgebaut habe und die Kamera drauf und habe gesagt, warum nehme ich das auf? Das werde ich niemals jemandem zeigen. Und ich bin auch nicht so der Typ, der sich so rückwärts, inzwischen nicht mehr, der sich rückwärts Bilder und Filme anschaut. Und ich habe gedacht, naja, mach mal die Aufnahme, wer weiß, wofür es gut ist. Und ich glaube, heute ist der richtige Zeitpunkt, die Gelegenheit, diese Audiospur gleich hier hereinzuschneiden. Das ist technisch keine Herausforderung, ist allerdings, es bleibt dabei, dass ich auch für diese Folge, wie für alle anderen Folgen vorher, kein Skript geschrieben habe. Ich spreche wirklich so aus dem Moment heraus und auch diesmal bin ich davon nicht abgegangen. Hier wird auch nichts geschnitten, außer dass ich jetzt gleich eben diesen Teil hineinschneide. Und jetzt gehe ich mal gerade so durch meinen Kopf durch, was in dem Video erklärt wird und was ich dir vielleicht vorher noch sagen sollte. Ja, eine Information vielleicht noch dazu, falls du die ersten Folgen jetzt nicht so recherchiert hast, eben noch mal ganz kurz ein paar faktische Informationen zum Übergang von Martha. Sie ist aus dem Leben gegangen durch einen Unfall, einen Autounfall, einen, man würde sagen, brutalen Unfall. Das heißt, sie hat mit der Liebe ihres Lebens in einem Campervan gesessen und sind mit rund 100 Stundenkilometer in Australien auf einer dieser typischen australischen Straßen unterwegs gewesen und sind ungebremst in einen australischen Truck gefahren, der ebenfalls rund 100 Stundenkilometer drauf hatte. Und das mag man jetzt als brutal sehen, es ist allerdings auch eine Möglichkeit, physisch sich aus dieser Welt zu verabschieden, ohne großen Schmerz und ohne großes Leiden. Da ich ja anschließend die Aufgabenstellung hatte, zu der Essenz von Martha Kontakt aufzunehmen und diesen Kontakt bis heute pflege, kenne ich natürlich auch so ein bisschen die Sichtweise, die Erklärung aus ihrer Sicht. Teilweise habe ich das veröffentlicht im Buch oder es gab auch mal einen Blog. Das heißt, den Blog gibt es immer noch, Hi Daddy, den ich im Moment nicht mit Content befülle. Und einen Teil von dieser Sichtweise habe ich offengestellt, ein Teil bleibt so unsere private Kommunikation. Also es gab diesen Unfall, ich bin dann darüber informiert worden, das hat eine Zeit gedauert und habe mich dann danach entschieden, mit meiner zweiten Tochter nach Australien zu fliegen, weil wir die Information hatten, dass der Freundeskreis von den beiden eine Celebration of Life durchgeführt hat. Und dann habe ich gesagt, na, wenn da so viele Menschen zusammenkommen, um die beiden, also Martha und ihren Lebensgefährten, zu ehren, dann müssen wir dahin. Das verzeihen wir uns nie, wenn wir das nicht tun. Und so waren wir da und haben eine ganz wunderbare Möglichkeit kennengelernt, wie es etwas anders und etwas leichter und auch freudvoller geht, Menschen zu verabschieden. Das war so der Beginn der langen Abschiedsreise. Und es war eine wunderbare Reise in ein wunderbares Land mit tollen Menschen und eben auch anderen Traditionen. Und wir haben dann danach entschieden, dass eben eine Einäscherung der sterblichen Überreste in Australien noch vorgenommen wird. Und wir haben dann also die Asche nach Deutschland geholt, um sie dann hier beizusetzen, damit eben die vielen, gerade jungen Freunde von Martha hier in Deutschland eine Möglichkeit hatten, eben auch die Ehre zu erweisen und sie eben an einer Stelle, sprich Friedhof, auch ja, zu besuchen, falls besuchen jetzt das richtige Wort ist. Und dann ging ja diese ganze Thematik in die Abwicklung und dann hat mich irgendwann jemand kontaktiert und gefragt, ob ich es mag, wenn sie noch eine Haarlocke beilegen, den Dokumenten, den Urkunden. Und das kannte ich jetzt so aus unseren Traditionen hier nicht. Ich habe das mal gelesen, dass in Amerika wohl, in den USA wohl auch manchmal so gemacht wird und habe dann gesagt, naja, machen wir mal. Und diese Haarlocke, die sollte dann doch noch eine recht große Bedeutung bekommen. Ich habe damals einfach nur zugestimmt, so nach dem Motto, ja, so irgendwie, schaden kann es ja nicht. Und so kam dann diese Locke zu mir und ich habe sie aber in so einem verschlossenen Beutelchen auch gelassen. Und da lag sie ganz, ganz lange, ich glaube so 2 Jahre hat es gedauert, bis dann, ich weiß dann, dass ich mit einer ganz, ganz, ganz lieben Freundin, die mich auch in der Zeit sehr eng begleitet hat, im Buch hat sie den Titel Sabrina, den Namen Sabrina. Und sie hat mich besucht und wir haben tatsächlich Marthas ehemaligen Geburtstag gefeiert und dann hat sie mich angeleitet und gesagt, jetzt wird es Zeit, mal die Locke aus dem Beutelchen herauszuholen. Und das war so ein Moment, wir haben dann also Kerzchen angemacht und Räucherstäbchen und da waren wir schon so ein bisschen schummerig, weil ich hatte schon damit gerechnet, dass jetzt noch mal ein bisschen was Dramatisches passiert und genau das passierte nichts. Es passierte überhaupt gar nichts. Also zu der Wertschätzung und Dankbarkeit, die vorher schon im Raum war, weil wir ja eben diesen Geburtstag zelebriert haben, kam nichts weiteres hinzu. Es war sozusagen, für mich war es leere Materie. Und danach bekam dann eben die Locke auch einen besonderen Platz in meiner Wohnung und war dann auch wieder aus meinem Blickwinkel. Und als ich dann im August den Impuls letzten Jahres bekam, nach Hawaii zu gehen, da standen auch so ein paar andere Dinge an. Und es ging also auch darum, ich hatte so die Idee, über Airbnb vielleicht mal eine Wohnung auf Hawaii zu haben und die dann über Airbnb zu vermieten, aber auch selbst nutzen zu können. Also waren so einige Pläne in meinem Kopf. Und als ich gepackt habe, kam mir plötzlich diese Locke wieder in den Sinn. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich die mal mit, denn Hawaii, Big Island, war auch für Martha ein ganz besonderer Platz. Und die zweite Information, die ich dir noch vor unserem Abflug jetzt nach Hawaii geben möchte, ist, dass ich, auch das habe ich im Buch etwas ausführlicher beschrieben, in meiner 4-Jahres-Reise ging es ja eben auch dann darum, dieses Buch zu schreiben. Und da steckte ich mehrfach und dann bin ich letztendlich in Chile gelandet bei Alberto Villoldo, der selbst ja erfolgreicher Autor von vielen, vielen Büchern ist. Und der hat einen Autorenworkshop gegeben und dort habe ich getroffen, dass manchmal, ich glaube an Synchronizität, aber manchmal schlägt die Synchronität so brutal zu. Also da habe ich Karen getroffen und sie also war wie ich eine von eben 7 Autoren, die sich dort trafen, um irgendein Buch zu schreiben oder die an irgendeinem Buch schrieben. Und dann habe ich sie gefragt, als wir uns trafen, wo schreibst denn du so dran? Dann sagt sie, naja, ich habe da schon so ein bisschen spezielles Thema. Und dann druckst du sie so rum und dann kam sie letztendlich damit raus und sagte, naja, ich schreibe halt ein Buch darüber, dass mein Sohn vor, ich glaube, damals waren es 3,5 oder 4 Jahre, tödlich verunglückt ist und mit mir seitdem kommuniziert. Also das war jetzt so eine Hammer-Übereinstimmung. Und durch sie jedenfalls hatte ich dann erfahren, dass ein Stamm der North American Natives, die Lakota, die Tradition haben, 4 Jahre nachdem eine Seele den Körper verlassen hat, nochmal ein abschließendes Ritual stattfinden zu lassen. Also ich finde einfach interessant, welche Zeiträume in der linearen Zeit doch angesagt sind. Also da gibt es ja einmal diese Idee, dass wir der Seele oder den feinstofflichen Teilen 3 Tage Zeit lassen, um sich aus der grobstofflichen Hülle zu lösen. Das ist in vielen Traditionen so und es gibt viele, viele Fälle, wenn das nicht beachtet wird, dann kann es ein bisschen dramatisch werden. Das wäre dann wieder so ein Fall für Schamanski, wenn eben Seelenanteile hängen bleiben an dem Platz, wo die Physis zuletzt war oder an Häusern und. Also das gibt es in ganz, ganz vielen Überlieferungen, diese 3-Tages-Frist. Und dann kommen plötzlich diese 4 Jahre. Und es ist natürlich nicht so, dass die Seelenanteile oder die feinstofflichen Teile des ehemals Gelebten, also Verstorbenen, es gibt keinen Verstorbenen, es gibt nur eine Zeit, wo jemand gelebt hat, einen Körper beseelt hat und dann gibt's danach wieder die Ruhephase. Also allein diese Idee schon von einem Verstorbenen zu sprechen, zeigt schon, wie sehr wir da in manchen Kulturen vom Kopf dran gehen. Also diese 4 Jahre braucht natürlich nicht diese Feinstofflichkeit, um sich zu lösen, sondern die 4 Jahre scheint offensichtlich ein Zeitraum zu sein, den selbst Menschen in einer Kultur, North American Natives, die können mit Tod, glaube ich, ein bisschen offener, ehrlicher und erlöster umgehen als wir heute in unserer sogenannten Zivilisation. Aber selbst die sagen, nach 4 Jahren ist ganz gut, nochmal hinzuschauen und, jetzt kommt's, nochmal loszulassen. Und diese beiden Informationen mag ich dir mitgeben. Und jetzt, wenn du magst, nehme ich dich eben mit in dieses Audio. Lehn dich zurück, genieße es. Was du im Hintergrund hörst, sind die Geräusche des Meeres. Ich sitze also da an einem Platz, den ich auch beschreibe im Audio. Ein ganz besonderer Platz auf der Insel. Du hörst das Meer im Hintergrund. Und die Sprechpausen kommen dadurch, dass ich dann ein kleines Ritual vorbereite, dass ich also manuell etwas zu tun habe, was im Video auch erklärt wird. Da genieß einfach die Pausen und lass dich auf die Art und Weise reinfallen. Und nach dem Audio bin ich wieder da und dann schauen wir uns das nochmal ein bisschen in der Retroperspektive an. Also bis gleich, lass dich hineinfallen, lass dich führen und verführen von dem Meeresrauschen im Hintergrund. Ich wünsche dir ein tiefes Erleben. Das war Marthas Idee, diese Reise schon im August zu planen. Und im August kam die Idee zu dieser Reise und dann habe ich sie gebucht. Vor kurzem hatte ich keine Ahnung, worum es geht, und das weiß ich jetzt seit ein paar Tagen. Es geht darum, dass die letzten Reste, die von ihrem physischen Körper noch existieren, dass die auf die Insel gebracht werden. Und einen Teil werde ich jetzt hier dem Meer übergeben und den zweiten Teil dem Vulkan. Und dazu nutzen wir diese Tradition, die es hier gibt. Und wir sind an einem speziellen Platz. Und da, wo ich jetzt hinschaue, wurde Kamehameha, der Zweite, geboren, der unmittelbar nach der Geburt nicht mehr atmete und dann durch Kahunas ins Leben gebracht wurde. Und hinter mir ein ganz alter heiliger Platz, wo viele Familien gelebt haben. In dem steht heute der Sheraton. Der Platz selbst ist aber nicht gebaut. Da sitzen wir jetzt genau dazwischen. Ich habe diesen Platz, diese Insel, vor 10 Jahren entdeckt. Und gemerkt, hier bin ich meinem Gefühl von zu Hause sein, am nächsten. Das ist bis heute so. 2013 habe ich dann Martha mitgenommen, den Teil von Martha, der damals inkarniert war. Und das war für sie genauso. Sie hat hier Stand-Up-Paddling geübt. Und hat nach dieser Reise die Entscheidung getroffen, nach Australien zu gehen. Und sie hat mir den Hinweis gegeben, noch mehr hinzugehen und die letzten Reste ihres physischen Körpers loszulassen. Bei ihr ist etwas speziell und besonders. Sie hängt nicht mehr an dieser Physis, auch nicht an den Haaren. Bei vielen anderen könnte das so sein. Und es war wahrscheinlich auch so, dass von ihr noch Reste daran hingen. Das hat sich dann diese Nacht, glaube ich, gelöst. Und jetzt ist es Zeit, auch die letzten Reste ihrer Physis, den Elementen zu übergeben. Den Körper haben wir als Asche bereits vor fast 4 Jahren übergeben. So ist eine Tradition der Dakota, nach 4 Jahren nochmal ein abschließendes Ritual zu machen. So lasse ich denn jetzt, Martha, alle meine Erinnerungen an unsere physische gemeinsame Zeit, die noch dich oder mich oder auch andere belasten könnten, los. Alles, was dann noch im Bewussten oder Unbewussten ist, gebe ich jetzt in diese letzten Reste von dir. Und damit begebe ich sie an Mutter Erde. Mutter Erde, auf der wir wandeln dürfen, die uns nährt, uns stärkt, solange wir in der Physik sind. Alles kommt von hier und alles bleibt hier. Es war eine wunderbare Zeit, die wir verbracht haben, diese 20 Jahre. Ich möchte keine Sekunde meiner Erinnerung vermissen. Aber ich möchte auch, dass es Erinnerung bleibt und damit in der Vergangenheit. Und dass die Zukunft frei ist von all dem und offen ist für die Begegnungen, die wir jetzt auf andere Art und Weise haben. Und dass diese Begegnungen jeden Tag aufs Neue völlig aus der Freiheit der Liebe herausgeschehen. Nicht als Fortknüpfung der Zeit, die wir im Physischen gemeinsam gewandelt sind. Somit lasse ich jetzt absolut alles von dir los. Mahalo für die großartige Zeit. Ja, so war das im Dezember 2018, also vor fast genau einem Jahr. Danke, dass du mitgekommen bist auf diese Reise. Danke für deinen Mut, danke für deine Offenheit und danke für dein Vertrauen. Und jetzt schauen wir mal, was können wir denn so da rausnehmen? Und ich mag dir einfach mal sagen, was ich für mich da nochmal herausgenommen habe. Und du kannst ja für dich schauen, ob du da Rückschlüsse hast, ob dir das, was für dein Leben eine Option gibt, jetzt gerade auch zu Silvester etwas nochmal anders vielleicht mit dem Jahreswechsel umzugehen, in Zukunft vielleicht nochmal etwas anders mit diesem Loslassen und Neuerschaffen-Prozess umgehen. Shakespeare hat diesen schönen Satz geprägt, to be or not to be, sein oder sterben. Also es geht, der physische Tod eines Menschen, der zeigt uns auf brutale und schmerzliche Art und Weise, worum es im Leben immer gehen darf, nämlich loslassen und wieder neu kreieren und das ohne tiefen Schmerz, sondern mit dem Fokus auf die Freude des Neuentstehens. Und ich glaube, das ist das, was wir in der heutigen Zeit vielleicht so ein bisschen verlernt haben oder zu dem wir nicht angeleitet werden. Und das ist die Einladung, die ich heute für dich mitbringe, da vielleicht ein bisschen was mitzunehmen. Wenn wir uns nochmal anschauen, was ich da gemacht habe, also nach diesen 4 Jahren, und ich habe es ja auch in den Worten so ausgedrückt, dass ich gesagt habe, ich lasse nochmal zum wiederholten Male alles los, was war, aber ich habe nicht gesagt, ich möchte die Erinnerung nicht mehr haben, sondern die Erinnerung darf bleiben. Und was ist eine Erinnerung? Eine Erinnerung ist erstmal ein leerer Raum. Und ich mache es mal andersrum, wir haben einen bewussten Verstand und dieser bewusste Verstand ist ein leerer Raum. Und in diesen Raum kommen jetzt ständig Impulse rein und die bringen in dem Raum Gedanken in Bewegung. Und diese Gedanken, die lösen dann in unserem Körper Gefühle aus. Durch chemische Botenstoffe und durch Verbindungen, durch Connections, die diese Gedanken in unserem Körper haben. Wenn also in diesen leeren Raum jetzt ein Bild der Vergangenheit hineinkommt, dann kann das ein Bild sein, was eine angenehme Emotion auslöst. Das ist das, was wir lieben. Ach, weißt du noch, als wir damals auf Hawaii waren, wie das so war. Es kann aber auch sein, dass da ein Bild in den leeren Raum hineinkommt, was eine negative Emotion auslöst. Ein Schmerz, ein Verlustschmerz, ein Verzichtschmerz, ein Neid, es war nicht gut und wie auch immer. Da sind das Gefühle, die wir nicht erleben wollen. Die Überschrift über dieser ganzen Prozedur ist die, dass wir uns über Gedanken, die nach hinten gerichtet sind oder von hinten uns überfallen, immer wieder alte, erlebte Emotionen heraufholen. Und wir können nur eins, wir können nur entweder mit einem Gedanken in der Vergangenheit sein oder in der Zukunft oder gedankenlos im Moment leben. Und wenn wir gedankenlos im Moment leben und durch dieses Leben gehen, in ein neues Ereignis hinein, dann können wir das auf uns wirken lassen und dann spüren wir diese Wirkung des neuen Ereignisses. Wenn uns da ein Gedanke reinrutscht, der in die Vergangenheit geht, wird er uns die alte Emotion wieder heraufholen. Und deswegen ist die Herausforderung beim Loslassen im Grunde nicht die eigentliche Erinnerung an das, was mal war, loszulassen, sondern die daran angeknüpfte Emotion loszulassen. Und das ist eine ganz hohe Kunst. Das ist auch nichts, was wir in meinem Erleben, in meiner Beobachtung von heute auf morgen erlernen können. Das ist ein Lernprozess. Wie alle guten und wichtigen Dinge, die wir im Leben lernen durften, ein Prozess sind. Und der Auslöser dafür, der kann vielleicht jetzt auch dieser Podcast sein oder ein eigenes Erleben oder ein Buch oder ein kurzer Satz eines anderen Menschen, an der Stelle einfach nochmal zu sagen, okay, in Zukunft gehe ich noch eine Ebene tiefer. Und es ist sozusagen das Loslassen Next Level. Martha hat mir, und damit meine ich die Essenz von Martha, mit der ich regelmäßig kommuniziere, die hat mir in einer solchen Kommunikation mal gesagt, und das sagte also die Essenz von Martha, das war jetzt keine Erinnerung, ein Gespräch, was ich mit Martha geführt habe, als sie noch physisch inkarniert von meiner Tochter war, sondern diese Essenz sagte, manchmal vermisse ich die Momente, die wir hätten haben können. Und dann bin ich also in eine Diskussion mit ihr gegangen und gesagt, hey, da wo du bist, du hast doch gar nicht diese Aufteilung mit hätte haben können und würde und so und so. Und dann hat sie gesagt, naja, ich habe ja nur mal versucht, in deinen Worten, auf deiner Ebene etwas auszudrücken, sodass du ein Stück weit nachvollziehen kannst, wie es mir hier geht. Und herausbekommen habe ich das nicht, aber mein letzter Stand des mich da reinfühlens und das verstehen wollens war, dass ich es so verstanden habe, dass ich gesagt habe, naja, alles dehnt sich aus. Und das ist auch eine Information, die ich von Marte habe, dass auch da drüben auf dieser anderen Seite ein ständiges Ausdehnen stattfindet. Das Universum dehnt sich ja auch ständig aus. Und unsere Aufgabe hier in der Inkarnation ist, in dieser physischen Welt, uns ja auch auszudehnen. Das Ausdehnen ist in erster Linie ein inneres Wachstum, also Lernen und innerlich größer werden. Manche verstehen das falsch und meinen, damit ist gemeint, sich im Äußeren Reichtümer anzuhäufen. Und das sind ja auch dann die Menschen, wenn du die mal triffst oder wenn du Autobiografien liest, die eben dann die bittere Erfahrung machen, das funktioniert nicht. Sondern Ausdehnen heißt innerlich Ausdehnen hier. Und da drüben, auf dieser nicht materiellen Ebene, findet auch eine Ausdehnung statt. Aber diese Ausdehnung ist so ein Stück weit in Anführungsstrichen davon abhängig von dem, was wir hier unten auf dieser physischen Erde schaffen und erschaffen. Daran sind die beteiligt. Die können das ja nicht selbst mehr tun. Die dürfen auch nicht sich bei uns einmischen und uns in der Form dann lenken und steuern. Das wäre dann schwarzmagisch. Doch sie können daran teilhaben. Und wenn Martha sagt, ich vermisse die Momente, die wir hätten haben können, dann habe ich das so verstanden, hätten wir noch einfach ein bisschen mehr Gas geben können, dann wäre noch mehr passiert. Schade. Und das ist ein ganz anderer Blickwinkel, als wenn ich in meiner irdischen Beschränktheit zurückschaue und sage, ich habe was verpasst in meinem Leben. Und Mensch, hätte ich doch mal geahnt, dass meine Tochter nur 20 Jahre lebt, dann hätte ich alles völlig anders gemacht. Nein, ich kann zurückschauen und sagen, ich habe alles genau richtig gemacht. Und nur wenn mich jetzt jemand fragt, wie würdest du das machen, wenn du nochmal leben dürftest, dann kommt auch aus mir dieser Satz, den du vielleicht schon oft gesehen hast, gelesen hast oder auch selbst sagst, ich würde alles genau so wieder machen. Nur schneller, intensiver und so weiter. Also ich würde noch mehr Möglichkeiten nutzen, um zu wachsen. So, wenn ich diesen Blickwinkel annehme, wenn ich also zurückgehe und jetzt nehmen wir mal ein nicht so emotional belastetes Erlebnis. Sagen wir mal, ich habe mal irgendwann so ein legendäres Auto gefahren. Ich nehme jetzt auch nicht mal den Porsche, den ich mal ein Jahr fahren durfte. Ich nehme mal so meinen ersten Käfer, den ich selbst zusammengeschraubt habe. Und wenn ich dann sage, waren schon geile Zeiten. Also selbst das Auto bauen oder nicht bauen, aber reparieren können und damit dann fahren. Und dann haben wir tolle Fahrten. Ich bin nach meinem Abitur mit einem Kumpel zum Nordkap gefahren. Zwar nicht mit dem Käfer, sondern mit einem umgebauten alten VW-Bus von der Post. Und das war legendär. Und dann geht ja der Blick zurück und sagt, das war schon geil. So, und jetzt kommt der Punkt. Dann sage ich ja auch an der Stelle nicht, das würde ich gerne noch mal machen. Obwohl, auch das gibt's. Also ich habe gehört, die Kellys hier von der Kelly Family, der war irgendwie mit seinem Sohn unterwegs vor kurzem mit dem alten VW-Bus. Durch China sind die gefahren. Klar kann man das machen. Meine Idee ist eher zu sagen, das war damals, das war eine geile Zeit, war eine geile Erfahrung. So, und jetzt hole ich mir nicht die Vergangenheit wieder in die Zukunft und sage, ich guck mal, dass ich einen Oldtimer-VW-Bus kriege, sondern dass ich sage, okay, auf Basis dieses Erlebens damals möchte ich in der Zukunft nochmals etwas erleben, was das toppt. Und das muss dann auch gar nicht an die Erinnerung gekoppelt sein insofern, also da muss ich wieder einen VW-Bus holen, dann muss ich auf jeden Fall wieder zum Nordkap fahren. Das ist dann so eine Art Sicherstellen, dass es auf jeden Fall in diese Richtung geht. Wirklich frei nach vorne leben heißt das Alte loslassen, dankbar sein für das, was geschehen ist, dankbar sein für die Erfahrungen, die auch als der menschliche Verstand unterstützt uns ja auch, dass wir also die in der Rückschau sowieso die positiven Dinge höher bewerten als die negativen. Ob ich die negativen Dinge jetzt verdränge, scheißegal. Hauptsache, ich habe die Stimmung bleibt eine positive Sache. Okay, und jetzt möchte ich das nochmal toppen in der Qualität und ein bisschen mehr. Und wenn du dann innerlich noch bereit bist, an der Stelle zu sagen, ja, da darf auch nochmal eine Lernaufgabe mit verbunden sein, weil ja nur so wachse ich. Und vielleicht schaffe ich es diesmal, die Augen etwas offener zu haben, sodass dann ich auch in der Lage bin, dieses kurze Abstoppen nicht mehr als mit 100 vor die Wand zu erleben, sondern so ein kleines Zögern. Und dann eben, nachdem ich auf diese Art und Weise losgelassen habe, also die Erinnerung sozusagen neutralisiert habe, also diese emotionalen Mäntel, da sind ja auch Bewertungen und Ängste und alles mögliche drum, das abgelöst habe und das reine Erinnerung absagen lasse, dann stellt sich die Frage, ob ich da überhaupt nochmal hingucke. Das ist das Risiko, dass ich im positiven Sinne vielleicht sage, ja, also ich zum Beispiel schaue mir inzwischen auch keine alten Fotos mehr an. Ich habe in meinem Leben so viel erlebt und so viel integriert. Also ich tue das nicht an, dass ich mir jetzt ein Foto anschaue. Ich habe noch ein besseres Beispiel. Wir sind schon spät in der Zeit. Magst du noch mehr folgen? Ich habe noch ein, zwei kleine Beispiele. Du kannst ja die Pause-Taste drücken, gehst im Wasser holen, dann geht's weiter. Ich hatte vor kurzem die Einladung, ich habe mich da sehr gefreut, die Einladung von vier Freunden. Wir haben zusammen Musik gemacht. Das begann, als ich so 15 war, und das hielt an bis 19. Wir hatten also eine Band und wir haben dann Karneval viel gespielt. Da haben wir dann gut auch Kohle gemacht mit einer Musik, die nicht so gerade unsere Herzensmusik war, aber durch diese Auftritte haben wir dann eben uns die Anlage finanziert und haben uns finanziert, dann auch die Musik machen zu können, die uns am Herzen lag. Es war eine geile Zeit. Und danach habe ich relativ schnell die Freunde aus dem Auge verloren, obwohl wir in der gleichen Stadt, nämlich in Essen, lebten. Es gab dann nochmal ein, zwei Kontakte, wir haben uns mal getroffen. Und dann habe ich wirklich Jahrzehnte nichts mehr von denen gehört. Und jetzt plötzlich, ganz legendär, war ein Treffen von denen angesagt. Und die haben organisiert und gemacht und getan. Und erstmal habe ich mich gefreut und gesagt, oh, puh, ich kriege das organisiert, was mache ich schon? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, ich werde an dem Treffen nicht teilnehmen. Denn vielleicht bin ich da inzwischen ein bisschen anders als der Mainstream. Das weiß ich nicht, ist mir eigentlich auch völlig egal. Ich habe einfach gemerkt, das wäre noch viel intensiver gewesen als ein altes Fotoalbum gucken. Und in meiner Fantasie, es kann natürlich immer völlig anders kommen, aber in meiner Fantasie hätte ein Großteil des Abends darin bestanden, zu sagen, hey, wie geht's dir denn so, was machst du denn jetzt so? Und früher oder später wären wir dann zurückgefallen in die alten Zeiten und hätten die schwärmerisch betrachtet. Ich weiß, dass das für viele, vielleicht auch für dich, Momente sind, die du sehr genießt. Für mich steht das zumindest im Moment in dieser Lebensphase nicht an. Es geht mir nicht darum, dass ich nicht bereit bin, einen Tag Zeit dafür einzusetzen, sondern es geht darum, dass ich mir dann aus dem Unterbewussten Dinge wieder hochhole, die ich ja nicht hochhole, sondern die sozusagen die anderen heraufholen. Und wenn ich die oben habe, dann habe ich auch die Emotionen wieder oben, dann kommt doch das ein oder andere nochmal herauf, was dann wiederum integriert werden möchte und losgelöst werden möchte. Das kann sein, dass ich das beim nächsten Treffen völlig anders sehe, aber in diesem Moment habe ich das eben nicht so gesehen. Und das meine ich eben damit, wenn es darum geht, Erinnerungen auch Erinnerungen sein zu lassen. Und wenn sie friedlich irgendwo im Regal liegen, dann gehe ich an dieses Fotoalbum nicht mehr heran, sondern dann schaue ich nur noch, was ist im Moment noch an Fotos sozusagen auf dem Schreibtisch, wo noch emotionale Anhaftungen sind. Und das sind eben dann die Schwerstfälle, wenn jemand verstorben ist, wenn ich meinen Job verloren habe, wenn ich eine schwere Krankheit gerade überstanden habe oder vielleicht sogar noch drin stecke. Also die Dinge, die uns wirklich massiv ausbremsen und letztendlich ja auch abhalten, in eine noch größere Freude und Leichtigkeit und Fülle nach vorne hineinzukommen. Und deswegen mache ich das alles ja nur, weil wir, glaube ich, ein bisschen uns entfernt haben von unserem Naturell. Wenn du dich mal umschaust in der übrigen Natur, also in die Tierwelt mal gehst, wenn, da gibt es das schöne Beispiel, das wir im Anti-Stress-Training auch benutzen, wenn du mal so einen Wassertümpel in Afrika nimmst, wo die Tiere sich dann treffen zum Wasser nehmen und dann kommt eine Antilope und dann kommt der Löwe und der Löwe sagt, oh, lecker, 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 lecker und beginnt die Antilope ins Auge zu fassen und die rennt los, dann hat die gleichen Mechanismen in ihrem Körper, die wir kennen, also Angst und Flucht wird organisiert, Adrenalin ausgeschüttet und Körper geht in Wallung und die rast los und die denkt nicht drüber nach, ob es noch was zu Hause zu regeln gibt, sondern es sind bestimmte Mechanismen, die das Überleben dann auf maximale Möglichkeit sicherstellen wollen. Und diese Mechanismen haben wir in uns auch. Die sind toll und klasse, wenn ich in einer wirklich lebensbedrohenden Situation bin. Der Vorteil, den die Antilope hat, wenn der es überlebt hat, also der Versuch zu fliehen erfolgreich war und sie merkt, okay, der Löwe dreht sich um, der hat keinen Bock mehr, dann schüttelt sie sich einmal und dann ist sie wieder im Leben. Und dieses Schütteln dauert bei uns tendenziell ein bisschen länger. Je nach Ereignis können das ein paar Tage, ein paar Wochen sein. Oder leider habe ich so Fälle beobachten dürfen und manchmal auch Menschen schon da heraushelfen dürfen. Wenn dann jemand keine Hilfe von außen bekommt, dann bleibt er da lebenslang dran stecken. Und ich glaube nicht, dass das der natürliche Ablauf ist. Ich glaube nicht, dass das so vorgesehen ist, dass wir im Grunde sagen, okay, wenn Menschen mal so, also wir sollen schon erleben hier, wir sollen auch lernen, aber wenn einer mal so richtig einfach die Schnauze kriegt, den sortieren wir aus, der kommt auf so ein Abstellgleis, bis er dann freiwillig stirbt. Das ist nicht das, was ich unter Leben verstehe, sondern ich glaube, dass wir an der Stelle anderen die Hand reichen dürfen, wenn sie die Hand nehmen wollen, und dass wir selbst lernen dürfen, an der Stelle uns zu bewegen, bis wir wieder auf dem Gleis sind. Und jetzt kommt der Punkt, und dass wir dann irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, ich reflektiere, ich habe jetzt wirklich ein Jahr, zwei Jahre, vier Jahre auf diesem Abstellgleis oder auf diesem Bummelgleis verbracht. Jetzt habe ich gegriffen, was ich schon vor Jahren hätte greifen können. Jetzt greife ich das und jetzt setze ich das so um, dass ich jetzt wirklich auf die Überholspur gehe, nicht um Zeit aufzuholen, sondern und das ist auch eine Form der Dankbarkeit und der Wertschätzung. Und an der Stelle zu sagen, danke, liebes Leben, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, dass ich so lange gebraucht habe, bis ich es raffe. Und jetzt hole ich so viel Gold aus der Situation heraus, dass jetzt mein Leben reicher, innerlich reicher, erfüllter, glücklicher, zufriedener ist, als es vor diesem Ereignis war. Also es geht nicht darum, dass so dieses Reha-Syndrom, also dass Menschen physisch irgendetwas, eine Krankheit haben, einen Unfall erlitten haben, und dann werden die operiert und anschließend gehen die in die Reha und dann ist tatsächlich, also es ist für mich helle Wahn, dann ist die Idee, dass wir die weitestgehend wieder dahin bringen, wo die vor dem Unfall waren. Was übrigens in den meisten Fällen gar nicht gelingt. Weil wenn ich doch vorhabe, also da ist jemand, der hat jetzt ein physisches Handicap oder ein mentales, also Burnout wäre so auch so ein Beispiel dafür. Also der ist jetzt ein gutes Stück neben der Spur. Und jetzt gucke ich von außen drauf und sage, naja, ob der mal wieder wird? Also, okay, wir gucken mal, dass wir ihn so einigermaßen wieder arbeiten, also wenn die Arbeitsfähigkeit wieder hergestellt ist, dann ist Ziel Nummer 1 erreicht. Und Ziel Nummer 2 ist dann wahrscheinlich den Umschulen in einen Job. Und jetzt kommt der Punkt. Nicht in einen Job, wo er dann das, was er erlebt hat, durchlebt hat, als Qualifikation nutzen kann, sondern na, gucken wir mal, vielleicht hat er ja noch irgendwie ein anderes Hobby und ein anderes Talent, was wir fördern können. Da ist schon auch so dieses Helfenwollen dahinter, dass dann ein Stück des wahren Lichts mal rauskommt. Aber der Hauptfokus ist halt, den irgendwie wieder aus der Sozialkasse herauszubekommen, in eine Berufstätigkeit hineinzuführen. Und es ist eben nicht der Blickwinkel zu sagen, okay, normalerweise geht jeder Mensch selbst oder eigenständig seine Lernschritte. Und wenn jemand Scheiße erlebt, dann ja nur, damit er wie Phönix aus der Asche anschließend eine Nummer größer ist. Wenn jemand das schon nicht selbst hinkriegt und ich helfe ihm dabei, dann muss ich aber doch zumindest oder sollte ich doch diesen Blickwinkel haben. Und das ist das, was ich manchmal vermisse. Und das ist, glaube ich, auch so meine Kernbotschaft für heute. Jetzt kriege ich die gerade selbst mal so auf die Reihe, weil ich mich anfangs schon gefragt habe, warum nehme ich diese Folge auf? Und ich glaube, das ist so die Kernbotschaft, dass du für dich mal schauen darfst, wo gibt es etwas in deinem Leben, das kann eine Kleinigkeit sein, das kann etwas Dramatisches sein, wo es jetzt nochmal interessant wäre, hinzuschauen, was kannst du tun, um das jetzt wirklich loszulassen, unter dem Aspekt, was steckt noch an Gold drin? Deswegen hast du es bis jetzt noch nicht losgelassen, weil du erstmal den Blickwinkel brauchtest, zu sagen, okay, ich guck mal rein, was steckt da noch an Gold drin, was ich noch nicht gesehen habe, was ich jetzt schürfen darf, um es anschließend in mein Leben zu tragen und damit natürlich auch in die Welt zu tragen. Also, wenn du da an der Stelle jetzt noch zögerst, also wenn du etwas im Auge hast und zögerst, dann da auch wieder der, so finde ich, ganz wichtige Tipp, der nicht oft genug gesagt werden kann: Nimm dir jemand an die Seite, nimm dir einen Coach, wenn du keinen Begleiter hast, nimm dir einen Coach, der sich in dieser Thematik auskennt, und bitte nimm dir einen, der diese Schritte gegangen ist, also nicht aus seiner Theorie irgendwo schon mal gehört hat, er kennt einen und der kennt einen und der hat auch sowas erlebt, sondern der wirklich Seite an Seite mit dir da nochmal kurz hinunter geht, in den dunklen Keller und das Gold schürft und dann hinaufbringt und dir dann ein bisschen Anleitung auch gibt, wie du das in deinem Leben jetzt ganz konkret einsetzen kannst, um für dich mehr Liebe, mehr Raum, mehr Freiheit, mehr Weite in dein Leben zu bringen und natürlich das auch dann in die Herzen und in das Leben anderer Menschen zu tragen. Also jeder von uns, auch du, ist ein Experte und unsere Hauptexpertise besteht in dem, was wir erlebt haben, nicht in dem, was wir studiert haben und in unserer Schulbildung und in unserem Elternhaus und bla bla bla. Unsere Expertise ist das, was wir, die Lernaufgaben, die wir durchschritten sind, weil damit können wir dann anderen die Hand reichen und können auch in diesem Thema, was ich heute mal als Beispiel ja nur genommen habe, Trauerarbeit, die in unserer Kultur, in unserer Zeit ja völlig unterbelichtet ist. Also wenn ich sehe, wie weit wir uns entwickelt haben auf technischer Ebene, auf mentaler Ebene, wir reisen ins Quantenfeld, wir machen tiefste Meditation und in diesem Punkt, da fehlt es noch an allen Ecken und Kanten. Und so ist es in vielen Bereichen. Also wenn du irgendwas durchgegangen bist und du bist Experte dafür, dann wartet die Welt darauf und da warten in dieser Welt Hunderte, Tausende, Zehntausende von Menschen, die von dir ein kleines Stück, ein großes Stück, ein langes Stück begleitet werden möchten. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe ja schon so viel Expertise und da habe ich noch so einen Fall, da bin ich nicht so richtig gut mit umgegangen, dann steht jetzt an, deine Expertise zu erweitern. Vielleicht, deine Entscheidung. Lass dich auch da vom Gefühl tragen und lass dich nicht abschrecken von den unguten Gefühlen, die jetzt aufkommen. Die müssen ja jetzt aufkommen. Also ich meine, das, was ich erlebt habe in meinem Leben, will, glaube ich, nur wirklich niemand freiwillig erleben. Und gerade deswegen steht eben nicht an der Stelle an zu sagen, oh mein Gott, da hoffentlich passiert mir nicht sowas, was mit Andreas passiert. Nein, andersrum. Hoffentlich habe ich offenere Augen als Andreas und darf Lernschritte früher gehen, sodass es eben nicht zu einer solchen Extremdramatik kommt, sondern lernen, die kleinen Hinweisschilder schon zu lesen und befolgen. Das wäre so meine Idee, der ich zumindest mich nach vorne widme, wenn es in meinem Leben weitergeht. Also, wir haben jetzt, glaube ich, den längsten Podcast ever. Danke, dass du so lange dabei geblieben bist. Danke, dass du mir zugehört hast. Danke, dass ich diese Geschichte mit dir teilen darf, dass ich meine Gedanken so frei äußern darf. Und ich hoffe und wünsche mir, dass du daraus etwas mitnimmst. Und ich freue mich riesig, wenn du mir darüber Feedback gibst, entweder auf diesem Medium, wo du den Podcast gerade hörst, oder über Instagram. Ich habe meinen Namen dort geändert. Der heißt jetzt Andreas Henning, ein Wort.official. Da gerne in einer Kachel einen Kommentar abgeben oder gerne auch eine E-Mail senden. Büro mit UE @andreashenning.de oder auf Facebook oder ruf mich an oder schmeiß mir einen Brief in den Briefkasten, wie auch immer. Nimm bitte Kontakt zu mir auf. Ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Anregungen. Ich freue mich, wenn du eine Frage hast. Es muss nicht immer direkt ein ganzes Coaching sein. Manchmal hilft ja auch die Antwort auf eine einfache, simple Frage, die aber trotzdem irgendwie nicht so richtig rausplöppen will, dann stell die Frage. Ich freue mich über jede Reaktion. Und ansonsten, falls du jetzt den Podcast noch vor Silvester hörst, dann wünsche ich dir einen tollen Silvestertag und einen tollen Abschluss deiner Vorbereitungen. Vielleicht fängst du ja jetzt auch erst an. Es ist nicht zu spät. Zu spät ist es 11:55. Aber bis dahin kannst du noch alles unternehmen, was für dich stimmig ist, um loszulassen 2019 und das, was davor war, und dann dich auszurichten auf 2020. Und das muss nicht unbedingt am 1. Januar um 0.15 Uhr sein. Da dürfen wir uns durchaus auch die nächsten Tage noch Zeit lassen. Traditionell habe ich mich viele Jahre immer so in der zweiten Januarwoche zurückgezogen für 3-4 Tage. Traditionell heißt, ich bin viele Jahre, als ich noch in Essen wohnte, da nach Holland gefahren, an die Küste, auf dem Campingplatz. Ich war manchmal der einzige Gast und habe so eine Innenschau gehalten und habe dann meine Zielplanung gemacht für das nächste Jahr oder für die nächsten Jahre, mich fokussiert und ausgerichtet. Also das darf noch im nächsten Jahr geschehen. Ansonsten wünsche ich dir einen knalligen Übergang in 2020 und ich hoffe, wir hören uns dann wieder beim nächsten Podcast oder bei anderer Gelegenheit. Bis dahin alles, alles Gute, alles Liebe und nochmal danke, danke, dass du bei dieser Folge dabei warst.